Auch wenn man nicht mitsingen kann, kann der Lobpreis sehr tief und sehr berührend sein, wie eben. Vielen Dank euch, dass ihr das gemacht habt. Ja, werde mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sigmar Kai. Ich komme aus dem schönen Sinntal Zündersbach, ganz in der Nähe von Staatsbad Bad Brückenau, so direkt nahe der A7. Ich bin verheiratet seit gut 39 Jahren, einen Monat im Moment, und habe 4 Kinder und 3 Enkelkinder mittlerweile. Daran merkt ihr, ich bin nicht mehr ganz der Jüngste, aber ich bin auch noch lange nicht alt, mit Anfang 60. Ich arbeite unter der Woche als strategischer Einkäufer in einem metallverarbeitenden Betrieb für die Medizinindustrie als Zuliefererfirma. Aber meine eigentliche Berufung und mein eigentliches Leben spielt sich dort ja in meiner Berufung für dieses Haus Vaterherz, das meine Frau und ich zusammen gegründet haben und auch noch leiten. Wir haben vor 10 Jahren dieses Haus in Zündersbach gekauft, ein ehemaliges Seminarhaus, mit einigen Übernachtungsmöglichkeiten, mit einem großen Saal, mit Räumen für kleinere Gruppen. Und wir sehen das als eine kleine Begegnungsstätte, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen können, dem Vater im Himmel und seiner Liebe. Und wir erleben dabei immer wieder, wie Menschen verändert werden, manchmal ganz ohne, dass irgendetwas viel geredet oder gemacht oder gelehrt wird, einfach weil sie die Gegenwart Gottes spüren, sich Zeit nehmen, rausnehmen. Wir haben aber auch mal hin und wieder Gruppen da oder Einzelpersonen, Ehepaare, Pastoren, die eine Auszeit nehmen oder Hauskreise, die von der Größe her noch reinpassen. Also dafür leben wir eigentlich und dafür sind wir da in Sinntal-Zündersbach. So viel mal in Kürze. Wer Fragen hat, kann mich ja gern mal ansprechen, noch darauf hin. Es ist gut, im Gottesdienst zu sein, oder? Auch wenn das Wetter heute Morgen nicht gerade ermutigt hat, vielleicht loszufahren, aber ihr seid da und das ist eine gute Sache und wir dürfen zusammen im Haus Gottes sein, in der Gemeinde und auf Gott hören, Gott die Ehre geben, vor Ort verbunden zu sein, aber auch mit denen im Livestream verbunden zu sein, die jetzt zu Hause sind und zuhören, vielleicht gerne da wären, aber aus welchen Gründen auch immer nicht da sein können, aber heute miteinander verbunden, das ist eine super Sache. Und ich glaube, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, aber ich schätze sehr diese modernen Medien, die wir haben, die Kommunikationsmöglichkeiten, an vielen Orten dabei zu sein, in einem Gottesdienst zu sein, auch wenn ich aus welchen Gründen auch immer nicht vor Ort sein kann. Wobei ich immer sage, vor Ort ist immer noch am besten. Aber das andere ist das Zweitbeste, live dabei zu sein. Ja, das Thema ist ja, worüber rede ich oder worüber rede ich, was spreche ich aus? Ich glaube, es gibt so viele Themen im Moment, die uns beschäftigen, mich zumindest auch beschäftigen, in der Arbeitswelt, im Alltag, in so vielen Fragen, überall Covid-19 gegenwärtig, Verhaltensregeln, was macht man, was nicht, wie weit geht man. Aber wenn man in den Medien schaut, überall wird viel Angst verbreitet, oftmals auch viel Panik untereinander, wenn ich mit Leuten rede. Kaum jemand, der sehr positiv redet oder was auch immer. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld Leute, die Künstler sind oder die in anderer Weise eigentlich jetzt überhaupt nicht arbeiten können, die nicht raus können, die Angst haben, eigentlich nicht nur Angst haben, sondern reale Gefahr ihrer Existenz da besteht. Die sagen, ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht und jetzt darf ich nicht. Und wie geht denn das weiter? Wo kann ich drauf vertrauen? Worauf habe ich Hoffnung? Oder Gastronomen, Marktbetreiber, Aussteller, Leute, die jedes Jahr auf Märkte gehen, das ganze Jahr schon nicht gehen dürfen, denen die Existenzgrundlage einfach fehlt, weil nicht jeder ist in der Lage, einen Online-Shop zu machen, nicht jeder wird gefunden online und was auch immer. Also da gibt es viele, viele, viele Herausforderungen in unserer Zeit. Und die Frage, die sich auftut, ist, wie gehen wir damit um? Wie denke ich darüber? Was rede ich darüber? Was mache ich mit den vielen gegensätzlichen Standpunkten, mit denen wir zu tun haben? Von einem, der sagt, auch das ist alles gar nichts, bis zu dem anderen sagt, warum gehst du überhaupt noch vor die Tür? Ich finde, da geht so ein Riss durch unser Land, durch unsere Gesellschaft, die immer größer wird. Da werden Festungen, da werden Mauern errichtet, richtig, und manche Leute kündigen die Freundschaft, weil der andere anders denkt als man selber oder anders redet. Ich finde das ein sehr, sehr alarmierendes, sehr dramatischer Zustand. Aber auch, dass das in der Gemeinde so ist, unter uns Christen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auch da gibt es diese beiden Extreme, die ganz weiten. Die einen, die sagen, wie könnt ihr Gottesdienst feiern? Und die anderen sagen, wie könnt ihr keinen Gottesdienst feiern? Wie könnt ihr das euch auflegen lassen? Die anderen sagen, warum machst du das nicht auch noch? Das ist einfach, ja, so das ist, finde ich, noch viel schlimmer als Covid-19, viel schlimmer als daheim bleiben zu müssen, viel schlimmer als manche andere Auflagen, denen wir begegnen oder die wir einhalten sollen. Also Angst herrscht, bei manchen auch, fühlen sich auch manipuliert, fühlen sich auch bevormundet, zum Teil zum Recht. Ich hatte vor einiger Zeit mal, so während ich am Bibellesen war, kam mir so etwas in den Sinn, wie Treibsand. Ich weiß nicht, wer so Treibsand kennt. Sieht alles toll aus, eine schöne Sandfläche, alles gut. Man denkt, klasse. Im ersten Moment, wo man draufsteht, merkt man vielleicht auch noch nichts, aber dann sinkt man langsam ein. Dachte, man steht auf festem Grund, aber man sinkt ein, man geht unter. Und der Druck wird immer größer, es wird immer schwerer, daraus herauszukommen. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man überhaupt nicht mehr alleine herauskommt, sondern Hilfe von außen benötigt. Und ich glaube, manchmal ist das auch so mit der Angst und mit der Panik um uns herum. Je mehr wir uns darauf einlassen, je mehr wir darauf schauen, dann wird das immer schlimmer. Man gerät immer tiefer hinein, man hat immer stärker Angst, man traut sich immer weniger und irgendwann braucht man Hilfe von außen, einen Anstoß, ein Wort Gottes, ein jemand, der einen Hoffnung gibt, der einen anspricht, damit man wieder woanders hinschauen kann und auch wieder rauskommt. Und menschliche Lösungen allein sind sicherlich oft nur auf Sand gebaut. Und nur wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, auf sein Wort hören, miteinander austauschen, miteinander beten, miteinander seine Antworten suchen, dann werden wir da nicht versinken, nicht gar nicht reingeraten oder auch wieder rauskommen, wo wir reingeraten sind. Ich empfinde auch, dass da, wo in unserer Gesellschaft Gott so abgeschafft wurde, Jesus keine Rolle mehr spielt, wo wir sagen, oder wo allgemein gesagt wird, der gehört bei dir ins Wohnzimmer, aber nicht ins Leben, nicht in den Alltag, da muss der Mensch jetzt selbst sich erlösen, da muss der Mensch selber zu Gott werden, selber Heilung finden, selber Auswege finden, sich selber, um bei dem Bild zu bleiben, aus dem Treibsand herausziehen. Aber das geht gar nicht. Und man betrügt sich oft selber und kommt nicht weiter. Also, wovon wollen wir sprechen heute Morgen? Wovon will ich sprechen? Will ich von Mut sprechen und von Hoffnung? Oder lieber von Angst und Bedrängnis wie alle anderen? Will ich davon reden, dass wir Einheit uns suchen und miteinander eins machen im Gebet und in unserem Glauben? Oder wollen wir über die Trennungen reden, wollen wir uns darauf fokussieren, auf Spaltungen? Mir persönlich hat in diesen ganzen Monaten, ja, jetzt schon ein Jahr nahezu, die Bibel dabei geholfen, auch in diesen Fragen. Weil es gibt darin so viele Berichte, wo das Volk Gottes, wo die Gemeinde, wo die einzelnen Nachfolger in Bedrängung kamen, in Bedrückung, in schwierigen Situationen. Natürlich spricht die Bibel nicht irgendwo explizit von Covid-19, oder von einem Virus, aber sie hat so viele Begebenheiten, wo die Christen bedrängt wurden, wo die Christen in Schwierigkeiten gerieten, wo einfach Not da war. Und von diesen vielen Berichten, die es da gibt, möchte ich mit einem uns ein bisschen näher anschauen. Die Vorgeschichte haben wir schon in der Schriftlese gehört und der Basistext eigentlich für die Predigt ist Apostelgeschichte Kapitel 4, aber ich werde ganz viele Dinge aus Kapitel 3 und 4 wieder lesen und ansprechen und eben dementsprechend durch das Wort hindurchgehen. Aber so als Grundgedanke Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt mit den Heiden und dem Volk Gottes, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Also wir wollen von Jesus reden und nichts anderen. Und ich glaube auch, dass das mehr denn je heute gesagt und gepredigt und erzählt werden muss, auch auf Arbeit oder sonst irgendwo. Was übrigens nicht heißt, nicht, dass mich einer missversteht, dass wir nicht zu Problemen und Herausforderungen der Zeit uns äußern dürfen, ja eigentlich müssen als Christen, wir uns dort einmischen können. Aber alles hat seine Zeit und alles hat seinen festen Ort. Also dieses Gebet der Gemeinde dort in Apostelgeschichte 4, das hat ja eine Vorgeschichte. Alles begann mit dieser Heilung vor dem Tempel, also etwas sehr Gutem, eine Heilung. Jemand, der sein Leben lang krank war, der jeden Tag zum Betteln vor den Tempel ging, um da zur 9. Stunde, also nachmittags, wo viele zum Gebet kamen, die frommen Leute kommen zusammen, da gibt es bestimmt was zu holen. Das war ja, das Volk Gottes war ja auch angehalten, Almosen zu geben und weiterzugeben. Der wurde geheilt, er wurde berührt. Das ist eine ganz starke Geschichte, etwas sehr Gutes, etwas sehr Positives. Die Apostel hatten auch die Gewohnheit zu beten. Ich finde das so interessant, dass da steht, als sie zu beten pflegten, also es war eine Gewohnheit. Frag mich dann immer, ja, wo sind unsere Gewohnheiten, wo ist meine Gewohnheit zum Beten? Und genau diese Gewohnheit, manchmal sagen wir, naja, man geht dahin, weil immer gebetet wird zu der Zeit oder trifft sich dort oder was auch immer. Aber genau diese Gewohnheit brachte die Apostel zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, nämlich zu diesem Gelähmten, der an diesem Tag zu dieser Stunde geheilt werden sollte. Also manchmal helfen uns Gewohnheiten oder bringen uns Gewohnheiten an Orte, wo wir sein sollen, oder zu Dingen, die wir tun können, an die wir vorher nie gedacht haben. Er will ein Almosen, empfängt seine Heilung dafür, finde ich schon mal viel besser, als nur ein Almosen, das ihn vielleicht über den Tag gebracht hätte. Aber so konnte er wieder laufen, er konnte springen, er konnte wieder selber für sich sorgen, er konnte selber wieder leben. Und Petrus nutzt die Gelegenheit, weil es war ja ein öffentliches Wunder, es haben ja viele gesehen. Es war ja nicht heimlich irgendwo in der Gebetskammer, sondern es war öffentlich. Und Petrus nutzt die Gelegenheit, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Es sind so viele da. Sie sind offen, sie haben etwas gesehen. Sie wollen wissen, was ist denn passiert. Sie gehen alle mit in die Halle Salomos, wo der ehemals Gelähmte immer noch rumspringt und sich nicht halten kann und jubelt und Gott die Ehre gibt. Und sie wollen einfach hören, was ist denn hier los? Was habt denn ihr da gemacht? Wieso könnt ihr den heilen? Und sie nutzen die Gelegenheit und erzählen von Jesus. Nehmt kein Blatt vor den Mund, ihr könnt das gerne mal nachlesen im Detail. Aber sie sprechen davon, dass Jesus das getan hat. Nicht ihre Frömmigkeit, nicht ihr Gebet, nicht ihre innerliche, geistliche Stärke, was auch immer, sondern Jesus hat das getan. Es geht eben nicht um den Glauben allein der Jünger oder die Frömmigkeit, auch nicht, dass erst perfekt sein müssen oder was auch immer, sondern das zu tun, was Gott sagt in dem Moment, den Impuls zu folgen, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Sie hätten natürlich bei dem Gelähmten sagen können, wir haben nichts, wir müssen jetzt zum Beten, wir haben Gebetsstunde, die anderen sind schon da, haben es eilig, wir müssen rein, tut mir leid, wir haben nichts, wir können dir nichts geben oder wie auch immer. Ich glaube sogar, dass an dem Tag das Beten gänzlich ausfiel, weil sie hatten ganz andere Sachen zu tun und zu verkündigen. Aber sie packten die Gelegenheit, den Impuls, den Gott gegeben hat, beim Schopfe. Wenn wir dann lesen, wie Petrus predigt, dass er sagt, ihr Männer von Israel, Weshalb verwundert ihr euch darüber? Weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir es getan durch eigene Kraft oder Frömmigkeit? Und dann redet er davon, dass Gott das gemacht hat. Er redet aber auch davon, dass Jesus abgelehnt wurde und getötet wurde, dass sie sich einen Mörder haben geben lassen und den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, sagt Vers 15. Und bei diesem Aussatz, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, da bin ich so hängen geblieben ein Stück weit, weil ich dachte, ja, wie aktuell ist das für uns heute? Jesus wollen wir nicht in der Gesellschaft, wir klammern ihn aus, das ist jede Privatsache, das soll jeder machen, wie er will. Was Privates. Und dann wundern wir uns, wenn so viele glauben, Menschen allein die Lösung zu haben oder die Lösung zu sein für die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit. Wenn wir denken oder die Gesellschaft denkt, sie könnte sich selber und die Menschheit retten, aber das kann nur Jesus. Und anstatt in unserer Zeit zu beten und die Kirchen aufzumachen und Gottes Wirken und Wort zu suchen, ihn anzubeten, schließt man Gotteshäuser, schließt man Gottesdienste, unterbindet Gesang, der zum Beten, zur Anbetung mit dazugehört. Es ist schon erschreckend, wie parallel das eigentlich ist. Sie haben Jesus verleugnet und wir oder unsere Gesellschaft tut das heute auch, wir hoffentlich nicht. Der Petrus kommt so richtig in Fahrt, wenn man das liest, weil davon ist sein Herz voll, das hat ihn verändert. Diesen Gott hat er ganz persönlich erlebt, in vielfältiger Weise. Und davon redet er jetzt. Er spricht das aus mit Begeisterung. Und was passiert? Sind alle begeistert? Das Volk ja, aber es ruft auch wieder Widerstand hervor. Widerstand von den religiösen Führern seiner Zeit. Während er nämlich noch redet, kommen die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf ihn zu. Und nicht um zu hören, was er sagt, nicht um Gott zu loben, weil einer geheilt wurde, sondern sie waren aufgebracht, heißt es. Da passiert etwas, wo sie nicht die Kontrolle drüber hatten. Da passiert etwas, was sie nicht autorisiert haben. Da lehren einfache Leute das Volk. Und sie sprechen von Jesus, der doch erst vor kurzem gekreuzigt wurde und dass er von den Toten auferstanden ist. Das ging ja gar nicht. Und so wurden die beiden, Petrus und Johannes, gefangen gesetzt, ins Gefängnis geworfen. Und weil es Abend war, sagt die Bibel, mussten sie über Nacht im Gefängnis sein, wurden sie nicht verhört. Und dann steht da in Vers 4, Apostelgeschichte 4, also die wurden gerade verhaftet, wurden abgeführt, ins Gefängnis geführt. Und dann heißt es, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Wow. Obwohl die gefangen genommen wurden, obwohl sie abgelehnt wurden, obwohl der Widerstand da war, kamen 5.000 Männer plus Frauen und Kinder, was immer noch da zuhörte, zum Glauben. Das ist eine gute Nachricht, oder? Es ist, auch wenn manchmal der Verkündiger in Schwierigkeiten gerät oder manche Dinge nicht mehr sein können, Gottes Wort lässt sich nicht stoppen und Menschen kommen zum Glauben, weil der Heilige Geist sein Werk tut. Und ein einfacher Glaubensgehorsam-Schritt von Petrus und Johannes führte dazu, dass so viele Menschen zum Glauben kamen. Das heißt, von den, sie werden am nächsten Tag verhört. Petrus rechtfertigt sich, Johannes nicht rechtfertigen, sie geben Zeugnis, sie reden davon. Und dann heißt das von den Führern in Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien waren, verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Sie merkten plötzlich, das haben die nicht irgendwo sich antrainiert, das haben die nicht gelernt, sondern die sind mit Jesus, da ist tatsächlich Substanz da. Ich fragte mich, wie werde ich wahrgenommen, wie werden wir als Christen wahrgenommen? Erkennen Leute, wenn sie mit uns umgehen, dass wir mit Jesus sind? In dem, wie wir reden, in dem, wie wir handeln, wie wir Hoffnung verbreiten, was wir ausstrahlen. Eine sehr persönliche, sehr interessante Frage eigentlich. Sie haben keine Argumente, sie merken, die sind mit Jesus, da passiert etwas Übernatürliches. Was sollen wir mit denen machen? Wir können sie nicht bestrafen, weil das Volk ist auf deren Seite, die warten draußen schon, was passiert hier? Und sie können eigentlich nur drohen, sie können nur Worte aussprechen. Sie bedrohen sie ernstlich, dass sie zukünftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden sollen. Mich wundern solche Dinge, weil da wird jemand gesund. Die kannten den alle, der saß jahrelang vor dieser Tür, vor diesem Tor. Und dann sagen sie, rede ja nicht mehr von Jesus, mach das ja nicht mehr. Es sind keine Argumente da, es bleiben einfach nur Drohungen übrig. Petrus gibt eine Antwort, die wir alle kennen, die wir auch oft zitieren. Ich weiß nur nicht, ob wir die oft komplett zitieren. Er sagt nämlich dann, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Diesen Abschnitt kennen wir und zitieren wir oft. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Es ist recht, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Aber kennen wir auch den zweiten Teil? Ist er uns auch so bewusst? Ist es uns auch unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen, was wir erlebt, was wir in unserem eigenen Leben gespürt haben und gehört haben? Ist es uns unmöglich, davon zu reden, dass wir Jesus kennen, dass wir den Vater im Himmel kennen, dass wir mit Gott leben, mit ihm vorangehen, ihn jeden Tag sehen in unserem Alltag? Darüber lohnt es sich immer wieder in Ruhe mal darüber nachzudenken und ins Gebet zu gehen. Was machen negative Zahlen, Horrorszenarien, Einschränkungen, Panikgeschiebe von vielen Leuten, was macht das mit uns? Sehen wir das, stellen wir das in den Mittelpunkt oder sehen wir Wunder und hören, was Gott tut, auch in unserer heutigen Zeit und was er redet? Sagte mal jemand bei uns in einer Online-Gebetsgruppe vor einiger Zeit, hat uns daran erinnert, dass auch gerade zur Zeit viele Menschen zum Glauben kommen weltweit. Viele Menschen plötzlich sagen, ja, da muss doch mehr sein, da muss doch Wahrheit sein. Und mit Christen zusammenkommen und zum Glauben kommen weltweit. Es ist ein Hunger da um uns herum, nach Wahrheit und nach Verlässlichkeit. Reden wir davon? Wir sehen oftmals nur die Widerstand haben und die aufbegehren, aber die vielen, die wirklich Hunger haben und Sehnsucht haben nach dem lebendigen Gott. Also die beiden kommen in ihre Gemeinde zurück, erzählen alles, was sie erlebt haben. Und dann kommt dieses Gebet, von das ich vorhin vorgelesen habe. Ich finde das so interessant, dass die Gemeinde, dass es heißt, sie erhoben einmütig ihre Stimme, als sie das gehört haben. Dass sie nicht gesagt haben, oh, was machen wir denn jetzt? Und angefangen haben zu diskutieren, was sind die richtigen Mittel, was ist die richtige Reaktion. Sondern sie sind ins Gebet gegangen, haben Gott angebetet und haben einfach darauf gehört, was er möchte. Sie zitierten das Wort Gottes, sie sagten, das ist eigentlich das, was wir schon wissen, das ist das, was die Bibel uns schon oder das Wort uns schon gesagt hat. Sie sagen, ja, klar, wenn sie das Jesus angetan haben, dann tun sie es auch uns an. Das haben sie mit Jesus gemacht. Sie haben versucht, ihn mundtot zu machen. Sie haben am Ende keinen Erfolg gehabt damit und sie werden auch jetzt keinen Erfolg haben, weil der Heilsplan Gottes hat sich erfüllt und wird sich weiterhin erfüllen. Und indem sie versuchten, Jesus aus dem Weg zu räumen, wurde es zum größten Sieg umgewandelt von Gott. Manchmal mag es sein, dass wir in der Situation stecken und es einen Moment lang alles verloren erscheint, alles dunkel erscheint, wir nicht wissen, wie kommen wir jetzt weiter, wie kommen wir da raus. Scheinbar hat der Widersacher Gottes gesiegt, hat uns in irgendeine Situation gebracht, wo wir nicht mehr wissen, wie wir rauskommen sollen oder rauskommen sollten. Es mag manchmal sehr dunkel aussehen. Aber am dritten Tag, sagt die Bibel, am dritten Tag wird der Sieg sichtbar, genau wie es bei Jesus war. Feind dachte, er hätte gesiegt, aber am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Und ich glaube auch, dass für uns einen dritten Tag gibt. Nicht immer 72 Stunden, nicht ein kurzer Zeitraum. Manchmal antwortet Gott und bringt uns raus anders, als wir erwartet haben, als wir es uns gewünscht haben. Damals war es auch so, die Jünger dachten, Jesus baut sein sichtbares Reich auf. Sofort treibt alles raus, es wird alles anders und es hat sich entwickelt, weil er die Gemeinde gesetzt hat. Und bis heute entwickelt sich dieses Reich Gottes weiter und breitet sich weiter aus. Also manchmal dauert es etwas, Aber Gott kommt immer zum Sieg, auch mit uns, auch mit dir, auch in deiner Situation. Die Gemeinde betet und die Gemeinde handelt. Wie schon gesagt, sie betet nicht dafür, dass Feuer vom Himmel fällt und alle den ganzen Hohen Rat mit allem, was dazugehört, verbrennt. Sie beten auch nicht darum, dass Leiter abgesetzt werden und andere an die Macht kommen. Sie beten nicht mal darum, dass sie selbst rehabilitiert werden und ihre Gerechtigkeit ihnen widerfährt im weltlichen oder im äußerlichen Sinne. Sie beten nicht darum, dass die Drohungen aufhören. All das wäre doch naheliegend. All das würden wir beten vielleicht, wenn wir vor Gott bringen. Es wäre doch gut, wenn du das machst, wenn die damit aufhören und damit aufhören, damit aufhören. Und was beten sie? Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Drei Dinge beten sie. Herr, du siehst das Drohen. Du weißt, was gesagt wird, was uns gegenübersteht, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Mit anderen Worten, kümmer du dich darum. Es ist dein Part. Geh, handel du mit den Leuten, bring du das auf deine Weise in Ordnung. Du bist der, der für uns kämpft. Das Zweite ist, sagt sie, verleih uns Mut, gib uns Freimütigkeit, gib uns die Fähigkeit oder die Stärke, das zu sagen, was wir glauben, was wir denken, was wir sind, egal ob Widerspruch da ist, egal ob irgendjemand sich aufbäumt, gib uns die Freimütigkeit dazu. Und das Dritte ist, lass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen, lass es sichtbar werden, dass du am Werk bist. Durch den Namen Jesus. Interessant ist, dass alles drei wegweist, von den Jüngern wegweist, von der Gemeinde hinweist zu Jesus. Sein Wille soll getan werden, sein Name soll verherrlicht werden, damit noch viel, viel mehr erkennen, dass Gott Gott ist und viele an ihn glauben werden. Die waren nicht zufrieden mit den 5000. Ich glaube, da wären wir sehr mit zufrieden. Aber sie waren nicht zufrieden damit. Sie wollten noch mehr sehen. Sie wollten sehen, dass Gottes Reich sich stärker und weiter ausbreitet. Eben, dass Leute erkennen, dass Gott da ist, dass er sie liebt und dass er Veränderung für sie hat. Und es steckt auch so eine Dringlichkeit in diesem Gebet der Gemeinde damals. So ein bisschen nach dem Motto, wir haben keine Zeit, uns mit diesen Drohungen, mit dem Gelaber, mit dem Gerede, mit diesem ganzen Zeug zu beschäftigen. Wir haben eine ganze Generation, die es zu retten gilt, denen man Jesus zeigen soll, denen man Raum geben soll, dass Gott wirken kann. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Genau das, worum sie gebetet hatten. Gott zeigt sich und sie bekommen diesen Mut und diese Freimütigkeit, Gottes Wort zu reden und auszuteilen. Und es endet damit, dieser Abschnitt oder diese Begebenheit, dass die ganzen Gläubigen eine starke Einheit gebildet haben. Eine Einheit, zu der der Herr jeden Tag hinzutun konnte, wen er gerettet haben wollte, wen er wollte, dass sie die gute Botschaft hören. Es führte zu einer noch engeren Gemeinschaft der Gläubigen und auch eine Freigebigkeit unter den Gläubigen. Aber das wäre ein neues Thema, wollen wir jetzt nicht machen. Nur noch diesen Vers, diesen Schluss, ab Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt niemand einen Mangel unter ihnen. Das ist eigentlich, mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und die große Gnade war auf ihnen allen. Also worüber wollen wir reden? Was soll unser, mein, alles beherrschendes Thema sein? Weil daraus ergibt sich, wie wir handeln, was wir tun, wie wir handeln, natürlich auch, was wir reden. Dass wir aufstehen für die Wahrheit und die Wahrheit nicht meine Wahrheit oder die von jemand anderem, sondern die Wahrheit Gottes, und die ist Jesus in Person. Da gibt es unterschiedliche Nuancen, da gibt es unterschiedliche Wahrheiten, aber es gibt nur einen Jesus und es gibt nur eine Wahrheit in ihm. Interessant ist noch, dass die Gemeinde dann im Laufe ihrer Zeit auch politischen Einfluss nahm. Dass ein Paulus sich zum Beispiel auf sein Bürgerrecht berief und das nicht auseinanderdriften ließ, sondern dass er sich verantworten wollte vor den höchsten Autoritäten der damaligen Welt. Selbst uns sagt das Wort Gottes, ist verheißen, vor Königen und Herrschern zu treten und zu stehen und dass der Heilige Geist uns dann die Antworten geben wird. Also wir sind nicht isoliert und das ist nicht etwas, was nicht zu unserem Leben gehört, aber alles hat seine Priorität und die oberste Priorität ist Jesus und ihn zu verkünden. Lass das, was wir reden, aus dem Gebet entstehen und lass unsere Gebete auf ihn, auf Jesus und auf seine Verherrlichung ausgerichtet sein. Die Gemeinde, die damals betete, ist immer noch da. Wir gehören zu dieser Gemeinde, die damals gebetet hat. Sie konnte nicht überwunden werden, sie konnte nicht ausgerottet werden. Und dieses Gebet der Gemeinde damals ist für uns genauso aktuell wie damals. Es geht nicht um Rebellion, sondern es geht um die Freimütigkeit, das Richtige zu sagen und das Richtige zu tun. Ich weiß nicht, wie konkret das für euch hier in Fulda aussieht oder in Osthessen oder für Deutschland, aber das werden wir erfahren, das wirst du erfahren, wenn wir beten, wie die Geschwister damals, dass Jesus verherrlicht wird. Angst zieht uns runter, habe ich am Anfang gesagt, wie dieser Treibsand. Menschliche Lösungen haben keinen Bestand, aber Jesus ist der feste Felsen, auf dem wir stehen können. Jesus ist der, der uns hält, auch wenn es draußen herum dunkel ist, auch wenn wir Not haben. Weil er und durch den Glauben sind wir mit ihm auf einen Felsen gestellt. Lasst uns beten miteinander. Halleluja, Jesus, ich danke dir und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, dein Kind zu sein, deine Kinder zu sein, dass wir das Vorrecht haben, in turbulenten, schwierigen, herausfordernden Zeiten einen sicheren Ort zu haben, einen festen Felsen zu haben. Jesus, der uns erlöst hat, der uns freigesetzt hat, der mit uns durch unseren Alltag geht. Und ich bete, dass wir, wie die Gemeinde damals, uns konzentrieren können auf das Wesentliche, dass wir diese Freimütigkeit haben, trotz aller Drohungen und Herausforderungen, mit dir voranzugehen und von dir zu reden, von dem, was wir mit dir gesehen, erlebt, erfahren haben, damit viele in unserem Umfeld, in unserem Land, dich, den lebendigen Gott, kennenlernen. Und ich danke dir einfach dafür und ich gebe dir darüber alle Ehre in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.